Eine Frage, die oft von Menschen gestellt wird, die dem Glauben fernstehen, ist wohl folgende Frage. Wenn dein Gott ein Gott der Liebe ist, warum lässt er dann all das Leid auf dieser Welt zu? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, warum lässt er dann so viel Leid und Krankheit auf dieser Welt zu? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich gar nicht so schwierig. Natürlich kann man in einzelnen menschlichen Schicksalen nicht im Detail verstehen, warum Gott tut, was er tut. Das ist uns oft verborgen. Aber ganz grundsätzlich gibt uns die Bibel diese eine Antwort auf die Frage. Die Not treibt die Menschen zu Christus. Darum lässt Gott all das Leid geschehen in unserem Leben, in dieser Welt. Die Not treibt die Menschen zu Christus. Sie soll die Menschen zu Christus treiben. Wir Menschen versuchen uns zwar meistens zuerst selber zu helfen, wenn wir in Schwierigkeiten sind oder nicht. Erst wenn wir wirklich am Ende unserer Weisheit und unserer Kräfte angekommen sind, dann werden wir bereit, uns an Gott zu wenden. Und darum lässt Gott Dinge über uns kommen, Leid und Krankheit, die eben über unsere Kräfte gehen. Er ruft uns dadurch zu sich und zu seinem Erlöser. Und dann, wenn wir seine Hilfe suchen, dann werden wir nicht nur diese Hilfe finden, sondern ihn. Wir werden ihn finden. Ich kenne viele solche Geschichten von Menschen, die Gott aufsuchten, die Jesus aufsuchten, damit er ihnen hilft, ihre Not loszuwerden. Und sie haben schließlich ihn, ihren Erlöser, gefunden. Wir finden ein solches Beispiel, oder wir könnten sagen zwei solche Beispiele, im Bericht von Matthäus über zwei Menschen, die in großer Not waren und darum Jesus um Hilfe baten. Das ist in Matthäus 9, wo wir weiter lesen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir sind im Kapitel 9 bei Vers 18 jetzt angelangt. Und ich lese jetzt diesen Abschnitt, der Predigttext ist, und danach lese ich aber eine Parallele noch aus dem Markus-Evangelium, weil uns da viele zusätzliche Details noch gesagt werden. Und damit werden wir besser dann auch verstehen, was hier passiert und warum hier so gehandelt und gesprochen wird. Also das ist Matthäus 9, Vers 18 bis 26. Das ist Gottes Wort. Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lärmende Volksmenge sah, sprach er: Geht fort, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und ergriff sie bei der Hand, und das Mädchen stand auf. Und die Kunde hiervon ging aus in jene ganze Gegend. Und Markus 5, Parallele aus Markus 5, ab Vers 21 bis 42. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes. Und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende, und er geht hinein und sagt zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm: Talita cum, das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt, und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle, und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Bericht. Wir danken, Herr, für das, was du getan hast und was du uns hier lehrst. Wir wollen lernen von dem, was wir gehört und gelesen haben. Bitte öffne unsere Herzen, dass sie glaubend hören. Hilf uns umzusetzen, was wir erkennen. Hilf, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir können diesen Bericht eigentlich auf 2 Arten anschauen und dann im Gedächtnis behalten. Wir können ihn entweder so sehen, wie die meisten Leute zu jener Zeit es wohl sein. Da sind zwei spektakuläre Heilungen geschehen. Eine Frau, die sehr lange krank war, wurde in einem Augenblick geheilt. Und ein Mädchen, das gerade gestorben war, wurde wieder lebendig. Das ist wunderbar. Es ist noch zu wenig gesagt. Wunderbar. Aber wir sollten noch mehr darin sehen. Ich möchte sogar sagen, dass diese Heilungen nicht das Größte ist, was diesen Menschen passierte. Wir müssen viel mehr sehen, dass die Betroffenen eigentlich Gott für die Krankheiten preisen müssen. Sie waren Gottes Instrument oder Mittel dafür, dass sie Jesus, ihrem Erlöser, nahegekommen sind. Die Krankheiten waren das Mittel dafür, dass diese Menschen Jesus, ihrem Erlöser, nahegekommen sind. Ein wichtiges Detail, das Matthäus in seinem Bericht nicht erwähnt, darum habe ich auch aus Markus noch gelesen, das schreiben eben Markus und Lukas, nämlich, dass Jesus zu den Umstehenden sagte, dass sie niemand von dem erzählen sollen, was sie heute Spektakuläres erlebt haben. Erzählt niemandem davon. Warum? Er will nicht, dass die Aufmerksamkeit der Menschen auf diesen spektakulären Heilungen liegt. Darauf soll die Aufmerksamkeit nicht liegen. Und das soll nicht vor allem im Gedächtnis bleiben. Vielmehr geht es darum, dass der Synagogenvorsteher Jairus und diese Frau, deren Namen nicht genannt wird, dass sie eine nahe Begegnung mit Jesus hatten. Eine heilsame, rettende Begegnung mit Jesus hatten. Dass sie nun, von nun an, anders weitergehen mit ihm als vor seinem Eingreifen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Menschen. Jairus, der Synagogenvorsteher, Matthäus hat seinen Namen nicht genannt, das war ein angesehener Mann in einer hohen gesellschaftlichen und religiösen Stellung. Und dann eine Frau, die eine Krankheit hatte, die sie kultisch unrein machte, so dass sie nicht am Gottesdienst teilnehmen konnte und nicht in die Synagoge gehen konnte, 12 Jahre lang. Vielleicht war sie einmal wohlhabend, sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben. Und diese beiden Menschen, die sind verschieden, aber die sind sich in einer Weise sind sie sich ähnlich, sehr ähnlich. Beide sind in großer Not. Beide brauchen Jesus. Es wird uns nicht so genau berichtet, ob ihnen bewusst war, was Jesus für sie sein kann. Nämlich, dass sie ihn vor allem als Retter brauchen. Das war ihnen vielleicht nicht bewusst. Wir wissen es nicht so genau. Aber das ist die wichtige Tatsache für die beiden. Beide, Jairus und die Frau, müssen Jesus persönlich begegnen. Das ist das Zentrum dieser Geschichte. Sie müssen ihn anrufen und sie müssen sich vor ihm demütigen. Beide brauchen Glauben. Und das haben sie in einer Weise. Es ist nicht so offensichtlich, ob beide schon den Glauben haben, der sie rettet. Aber sie zeigen beide, dass sie überzeugt waren, dass Jesus derjenige ist, der helfen kann und der auch helfen wird. Sie haben Glauben an Gott. Jairus ist sogar ein führender Vertreter dieses Glaubens, der Leiter der Synagoge des Hauses, in dem Gottes Wort gelehrt wird. Er ist also ein Spitzenmann im religiösen System, im System, wo der Glaube gepflegt wird. Und bei der Frau sehen wir auch, dass sie durch den Glauben, dass sie den Glauben kennt. Sie versteht zumindest die Regeln, oder? Sie versteht die Reinheitsgebote. Ihre Hoffnung auf Jesus und seine Hilfe in ihrer Not lässt beide diese Menschen in einer Weise handeln, wie sie es im Alltag nicht getan hätten. Jairus, der Vorsteher der Synagoge, gesellschaftlich ist er eigentlich mindestens gleich hoch, wenn nicht höher gestellt als der umherziehende Rabbi Jesus. Und er wirft sich vor Jesus nieder. Wirft sich vor ihm nieder. Und das ist menschlich gesehen nicht normal. Aber gegenüber dem Sohn Gottes natürlich die vollkommen richtige Haltung, die einzig richtige Haltung. Nur hat Jairus das bisher wohl eher nicht so verstanden. Seine Not, seine Sorge um sein sterbendes Kind treibt ihn dazu, dass er sich vor Jesus niederwirft. Er kommt in der Weise zu Jesus, weil er seine letzte Hoffnung ist. Mein Kind stirbt, nur du kannst noch helfen. Wir sagen das manchmal auch etwas unüberlegt, nicht wahr? Jetzt hilft nur noch beten. Es hilft nur noch beten. Das klingt fast so, als würde man nicht beten, solange etwas anderes hilft. Wenn wir nur dann beten, wenn nichts anderes hilft, dann haben wir noch nicht verstanden, was es heißt, ein Anbeter Gottes zu sein. Oder nicht? Ob Jairus so dachte, nur noch beten hilft jetzt, das wissen wir nicht genau. Aber wir sehen, dass er sich in der Verzweiflung der Not und unter dem Druck der Dringlichkeit warf er sich vor Jesus nieder. Wohl weniger als eine Haltung der Anbetung des Sohnes Gottes. Die Dringlichkeit könnten wir vielleicht nicht so deutlich sehen, wenn wir nur den Bericht von Matthäus kennen würden. Da heißt es, dass das Mädchen schon gestorben ist, als Jairus sich an Jesus wandte. Das widerspricht in einer gewissen Weise den Berichten von Markus und Lukas. Aber ich denke nicht, dass sich das wirklich widerspricht, sondern wie Matthäus das schreibt, das ist wahrscheinlich eine Zusammenfassung, ein Zusammenzug dessen, was bei Markus etwas ausführlicher nacheinander beschrieben wird. Nämlich, dass das Mädchen zuerst noch lebt, aber im Sterben liegt. Er sagt da in den letzten Zügen und erst etwas später, als Jesus unterwegs war, gestorben ist. Jairus kommt zu Jesus und fleht ihn an auf den Knien, dass er schnell kommt, um zu verhindern, dass seine Tochter stirbt. Komm schnell, so schnell du kannst, sonst stirbt sie. Und dann, als Jesus unterwegs war, starb das Mädchen. Und diese Ergänzung, die wir bei Markus eben lesen können, das ist eine wichtige Ergänzung, die gibt uns eigentlich ein tieferes Verständnis von den Absichten Jesu und auch davon, warum der Bericht diese beiden Heilungen so miteinander vermischt. Das, was hier passiert, ist ja irgendwie vermischt, oder? Zuerst Jairus, der Jesus bittet, und dann geht er, und dann kommt diese Frau dazwischen, und nachher ist wieder Jairus und seine Tochter. Wenn wir diese Ereignisse rein menschlich betrachten würden und auch den Ausgang nicht kennen würden, dann könnten wir gut denken, dass hier zuerst einiges schiefgelaufen ist. Da ist etwas schiefgegangen. Etwas ist dazwischen gekommen und Jesus kam nicht rechtzeitig, um das Mädchen zu heilen. Jesus musste doch unbedingt schnell zum Haus von Jairus kommen, um seine Tochter zu retten. Und jetzt wird er durch eine fast unnötige Ablenkung aufgehalten. Diese Frau, die ihn aufhält in der Menge, die ist doch schon 12 Jahre krank. Jetzt käme es doch nicht drauf an, wenn sie noch ein paar Stunden länger krank ist. Und dazu kommt, sie wurde ja schon geheilt, als sie Jesus berührte. Also warum muss er jetzt anhalten und sich noch mit ihr unterhalten, anstatt schnell hinzugehen und die Tochter des Jairus zu heilen? Das sind Situationen, die wir auch erleben, oder nicht? Wir denken, jetzt muss der Herr schnell helfen, sonst ist es zu spät. Und er lässt mich warten und ich sehe seine Hilfe nicht, noch nicht. Und manchmal in unserem Leben ist das so, dass wir das Gefühl haben, Jesus kommt etwas zu spät. Und das ist nicht der Fall. Wir mögen so denken, wenn wir Gottes Souveränität nicht kennen. Und so mag vielleicht auch Jairus gedacht haben, als er Jesus zu seinem Haus begleitete, mit ihm unterwegs war da. Und dann diese Frau kam und ihn da aufhielt. Aber Jesus kennt keine Eile. Jesus hat keinen Stress. Er muss sich nicht von Dringlichkeiten hetzen lassen. Auch wenn das Mädchen stirbt, kommt er nicht zu spät. Das wissen wir im Nachhinein. Jairus wusste das noch nicht und die Jünger wahrscheinlich auch noch nicht. Aber er kommt nicht zu spät. Hat er doch auch Lazarus auferweckt, der schon am Verwesen war. Und er wird einmal alle, die bereits verstorben sind, und schon komplett verwest sind, wird er einmal auferwecken. Jetzt begegnet ihm diese Frau, an der er genau zum richtigen Zeitpunkt in der Menschenmenge vorbeigeht. Das ist genau der richtige Zeitpunkt. Sie muss nicht nur von ihm geheilt werden, sonst hätte er weitergehen können. Sie muss nicht nur geheilt werden, sondern sie musste von ihm genau diese Worte hören, die er jetzt zu ihr sprach. Die Frau selbst hat das zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gewusst, oder? Sie dachte, dass sie weiß, welche Hilfe sie von Jesus braucht und dass sie sich diese Hilfe selbst holen kann, wenn sie ihn nur heimlich, ohne entdeckt zu werden, von hinten anfasst. Was war ihr Problem? Sie hatte eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Sie litt darunter, dass ihre Monatsblutungen nicht aufhörten, sondern ständig weiterflossen. 12 Jahre. Das zehrt einen Menschen aus. Kann ich mir vorstellen. Dieser Blutverlust andauernd, das hat sie mit Sicherheit sehr geschwächt. Und dass sie während über einem Jahrzehnt ihr Geld für Ärzte ausgab, die ihr auch nicht helfen konnten, das hat sie arm werden lassen. Sie war arm und sie war geschwächt. Und sie wurde gemieden, weil sie war unrein. Das war eine gebeutelte Frau, eine geschlagene Frau. Und das ist aber nicht ihr größtes oder eigentliches Problem. Eine Frau, war, wie gesagt, während der Zeit ihrer Monatsblutungen unrein. Und da diese Monatsblutungen nie aufhörten, galt sie definitiv als unrein und sie konnte nicht mit dem Volk Gottes zusammen anbeten. Sie konnte in keinen Gottesdienst gehen. Wir denken manchmal, wir müssen in den Gottesdienst gehen, oder? Aber wir dürfen, wir können. Und diese Frau konnte nicht und durfte nicht. Sie musste sich überhaupt von den Leuten fernhalten. Wer sie berührte, wurde ja unrein. Und das mag heute für unsere verwöhnten Ohren etwas grausam klingen, was da in diesen Geboten festgelegt war im Alten Testament. Aber diese Gesetze waren dazu gedacht, zu zeigen, dass eben die Menschen in jeder Phase ihres Lebens von der Sünde verunreinigt sind und darum von Natur aus nicht in die Nähe Gottes kommen konnten. Es gibt so viele Reinheitsgesetze, die konnte niemand wirklich einhalten. Und daran merkten die Menschen, wir brauchen Reinigung, wir brauchen Erlösung. Und so war diese Frau auch unter dieser Unreinheit eigentlich unter einer Art Fluch der Sünde. Der Fluch der Sünde lag auf ihr. Und sie konnte nicht in den Gottesdienst, sie konnte nicht in die Nähe von anderen Menschen. Sie musste gereinigt werden. Und dazu ist Jesus gekommen. Und dazu dienen alle seine Heilungen, zu zeigen, dass er von den Auswirkungen der Sünde heilt und reinigt und befreit. Jetzt darf diese arme Frau genau das erfahren. Jesus hält auf seinem Weg inne, um ihr das zu zeigen, dass sie nicht nur die lästige Krankheit, die ihr Leben so schwierig machte, loswerden kann, sondern dass sie ganz leiblich und geistlich gesund werden kann. Und weil sie als kultisch Unreine eigentlich nicht so unter die Leute darf, durfte sie eigentlich gar nicht da sein in dieser Menschenmenge, weil da hat sie alle verunreinigt. Darum macht sie das heimlich. Und sie schleicht sich von hinten an Jesus und denkt, ich will ihn nur berühren, dann werde ich geheilt. Und sie will unerkannt bleiben. Sie weiß in ihrem Glauben, den sie hat, scheinbar, dass es genügt, wenn sie ihn nur anfasst. Ja, das genügt für ihre körperliche Heilung. Aber Jesus lässt sie nicht so davonkommen. Weil es muss noch etwas anderes geklärt werden. Und darum fragt er, wer hat mich berührt? Er wusste das ja, musste er nicht fragen. Und die Jünger sagen ja auch, was sagst du, wer hat mich berührt? Da ist ein Gedränge und alle berühren dich. Jesus wusste, wer ihn berührt hat und er musste das aber fragen, weil diese Frau, die soll nicht nur heimlich glauben, sondern sie soll ihren Glauben bekennen. Ihm und den anderen Menschen. Sie muss hervorkommen und ihren Glauben bekennen. Darum hat Jesus gefragt, wer war das, der mich berührt hat? Und zuerst musste sie Jesus persönlich begegnen, nicht nur so von hinten, heimlich, sich etwas holen von ihm, das sie gerade braucht in ihrer Not, sondern sie muss ihm persönlich begegnen. Sie muss nicht nur von seiner heilenden Kraft profitieren, sondern sie muss mit ihm über ihre Not und ihre eigentliche Not sprechen. Gott weiß um ihre Not, natürlich, und er muss darüber nicht informiert werden. Dazu sind auch unsere Gebete nicht da, um Gott zu informieren, was wir haben oder nötig haben. Gott könnte jedem alles geben, was er braucht. Er könnte jeden Kranken heilen, sobald derjenige das nur wünscht, in seinem Herzen, still für sich. Er könnte Gott ihn heilen, aber wir brauchen die Begegnung, das Gespräch mit ihm, so dass er uns dann auch antworten und uns sein Wort zusprechen kann. Besonders auch deshalb, weil unsere heimlichen Wünsche sind nicht immer das, was wir wirklich brauchen oder was wir zuerst brauchen oder was der Herr uns wirklich geben will. Und so konnte Jesus der Frau sagen, sei guten Mutes, Tochter. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und in diesen Worten, da ist so viel drin, nicht wahr? Er nennt sie Tochter. Und damit sagt er ihr, dass sie in der richtigen Stellung vor Gott ist. Söhne und Töchter nennt der Herr und die Apostel diejenigen, die durch den Glauben Kinder Gottes wurden. Das sind Söhne und Töchter. Darum nennt Jesus sie Tochter. Sie wurde durch den Glauben eine Tochter. Das musste sie hören. Und sie sollte dadurch auch verstehen, dass sie nicht nur von der Krankheit des Blutflusses, sondern von ihrer geistlichen Unreinheit geheilt ist. Sie musste das öffentlich gesagt bekommen, nachdem sie ihren Glauben öffentlich bekannt hat. Die Menschen um sie herum mussten hören und erkennen, dass sie jetzt diese Frau, die sie ja wahrscheinlich schon kannten, dass sie jetzt mit ihnen zusammen Gott anbeten kann. Sie ist gereinigt. Jetzt kann sie an der Gemeinschaft der Heiligen teilnehmen und kann mit ihnen zusammen Gott anbeten. Das musste bekannt werden. Sie musste bekennen. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das muss auch gesagt werden, dass andere es hören. Markus erzählt, dass dann erst in diesem Moment jetzt die Angehörigen von Jairus herbeikamen und ihm sagten, dein Kind ist jetzt gestorben. Also du musst den Heiler nicht mehr zu dir nach Hause holen, du musst ihn nicht mehr bemühen, es ist zu spät. Das haben sie gesagt. Und Jairus, er sah und hörte, was der Glaube bewirkt. Und da sagt ihm Jesus, sei ohne Furcht. Glaube nur. Das heißt, vertraue mir. Vertraue mir, sagt Jesus. Vertraue mir. Der Glaube, den Jairus braucht, ist nicht nur ein Glaube, dass es schon gut kommt, sondern er braucht den Glauben an die Auferstehung, die Jesus bringen wird. Seine Tochter wird nicht nur von der Krankheit geheilt, an der sie gestorben ist, sondern Jesus erweckt sie von den Toten. Jesus, der Sieger über den Tod, hat die Kraft, von den Toten zu erwecken. Er hat schon hier einen Vorgeschmack gegeben von dem, wozu er gekommen ist und von dem, was er noch tun wird. Er sagte in Johannes 5, Vers 24 und folgenden, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese gehört haben, werden leben. Wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, und die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wir haben an diesen beiden Personen, Jairus und die Frau, haben wir ein Bild gesehen. Und das Bild beschreibt in hier mehr sichtbaren Dingen, wie Jesus im Unsichtbaren an unserem geistlichen Leben wirkt, was er da bewirkt. Die Sache, die im Zentrum steht, ist der Glaube. Er bespricht mit diesen beiden ihren Glauben. Der Glaube, wie er sein soll und wie wir ihn anwenden sollen. Der Glaube von Jairus und der Frau war am Anfang noch nicht der Glaube, den der Herr bei ihnen sehen will und den er bei uns sehen will. Ihr Glaube war wohl zuerst lediglich auf die Möglichkeit gerichtet, dass Jesus körperlich heilen oder lebendig machen kann. Sie wandten sich an Jesus, weil sie hofften und glaubten, dass er ihre äußere Not beseitigen kann. Und ist das nicht die Art und Weise, wie wir oft Gottes Hilfe erhoffen und erbeten? Ja, wir kommen mit unseren äußeren Nöten und bitten den Herrn um Hilfe, dass er heilt oder Situationen verändert, dass er hilft. Und das ist schon etwas. Aber das ist eigentlich ein unreifer Glaube, wenn es nur darum geht. Er bringt uns zwar in die Nähe Gottes, sodass wir eben beten, er bringt uns dazu, dass wir uns ihm nähern. Aber wie wir sahen, muss unser Glaube darüber hinausgehen, unsere Nöte weggenommen zu bekommen. Wir müssen uns nicht nur vor Jesus niederwerfen, um seine praktische Hilfe zu bekommen, sondern wir sollen uns in Anbetung vor ihm niederwerfen. In jeder Situation. Trotz jeder Situation. Er ist der Sohn Gottes, der unserer Anbetung würdig ist. Das ist, was zählt. Unser Glaube soll uns dahin führen. Und unser Glaube muss sich darauf richten, dass wir ihn suchen, damit er uns von unserer Unreinheit heilt und befreit. Unserer geistlichen Unreinheit, die immer noch zu einem Teil da ist. Und dass er uns für die Ewigkeit rettet, uns vom Tod ins Leben hinüber rettet. Dafür müssen wir ihn suchen und wir müssen erkennen, dass wir in Jesus nicht nur einen Heiler und Problemlöser haben, sondern Gott, der uns das wahre Leben gibt. Lasst uns mit allem zu ihm gehen, auch mit den kleinen Dingen des Alltags. Aber lasst uns darüber hinaus glauben, dass er uns in jeder Zeit auch in Zeiten größerer äußerer Not immer das gibt, was zu unserem Heil dient. Krankheit und Tod sind nicht das Schlimmste. Es mag sein, dass er uns in diesem Leben nicht davon befreit. Wenn er es nicht tut, wisse, dass er der gute Hirte ist, der weiß, was er tut. Und er kommt nie zu spät. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Amen.